Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Nervenstark, dem Neuroathletik-Trainings-Podcast im Kampfsport. Heute sprechen wir über ein Thema, das im Kampfsport aus meiner Perspektive eher seltener angesprochen wird, aber fast jeden Athleten vielleicht irgendwann einmal betrifft, im besten Fall gar nicht betrifft, aber dadurch, dass das Verletzungsrisiko in diesem Bereich natürlich auch sehr hoch ist, haben wir an der Stelle ja auch mit vielen Verletzungsmustern zu kämpfen. Und wir sprechen heute über die Angst vor erneuten Verletzungen. Und vielleicht kennst du das selbst, dass du nach einer Knieverletzung zögerlich bei Bewegungen bist, wie beispielsweise bei einem Takedown, dass du nach einer Gehirnerschütterung nicht mehr ganz so aktiv und ganz so dynamisch in deine Aktionen reingehst oder vielleicht auch nach einer Schulterverletzung schlägst, dass du merkst oder während du schlägst, wo du merkst, dass da gar nicht mehr die Power und die Kraft hinter ist, die du vor der Verletzung mal hattest. Und obwohl der Körper vielleicht längst als gesund diagnostiziert wurde, du keine Rehabilitationsmaßnahmen, keine Therapie mehr hast, keine Arztbesuche mehr vor dir, fühlt sich irgendwas nicht sicher und irgendwas nicht ganz so optimal an, wie es eigentlich sein sollte. Und viele Athleten interpretieren das für sich selber als Schwäche oder als mentale Blockade oder auch als fehlende Härte. Aber aus neuroathletischer Sicht ist diese Angst zunächst einmal etwas völlig anderes, nämlich ein intelligenter Schutzmechanismus deines Gehirns. Und was das genau bedeutet, darüber sprechen wir heute. Schnall dich an und let's go! Was passiert im Gehirn nach einer Verletzung? Eine Verletzung ist für das Nervensystem nie nur ein lokales Problem, das heißt nicht nur ein Problem an der betroffenen Stelle selbst. Dein Gehirn speichert Verletzungen nicht einfach als körperliches Ereignis ab, so nach dem Motto, so das haben wir jetzt durch, sondern als Bedrohung. Das bedeutet, das Nervensystem lernt, es passt sich an, es gibt Adaption. Wenn du dir beispielsweise beim Low Kick das Knie verletzt hast, dann ist das natürlich eine Erfahrung, die sich dein Gehirn abspeichert. Diese Bewegung könnte potenziell gefährlich sein. Und ein Schlüsselwort ist hier tatsächlich potenziell gefährlich, weil das Nervensystem dir einen Output, also eine Reaktion in Form von Schmerzen auch schicken kann, selbst wenn an den Strukturen in dem Bereich überhaupt gar nichts auffällig ist. Das ist super spannend, weil wir häufig davon ausgehen, wenn etwas schmerzt, dann muss etwas, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, kaputt sein oder gereizt sein. Aber das ist nicht immer der Fall. Wenn dein Gehirn, wie gesagt, diese Bewegung als könnte gefährlich sein interpretiert oder du im Sparring ausgenockt wurdest, ne, da gibt es ja wirklich facettenreiche Beispiele, wird sich dein Gehirn merken, Kopftreffer oder diese Bewegung bedrohen meine eigene Sicherheit. Und das Entscheidende ist, dass dein Gehirn sich nicht primär für Leistung interessiert. Und für viele ist ja immer so dieser Performance-Gedanke im Vordergrund. Ich will schneller sein, ich will beweglicher sein, ich will kräftiger sein. Und das ist auch lobenswert, weil wir nämlich genau dann anfangen, auch dafür zu arbeiten. Aber dein Gehirn interessiert sich primär für dein Überleben. Das heißt, dein Nervensystem bewertet permanent, bin ich sicher in dem, was ich gerade tue? Habe ich die Kontrolle? Kann ich eine Situation vorhersagen? Also kann ich eine Prognose für die nächsten Steps treffen? Und verfüge ich über genügend Stabilität und Orientierung? Und wenn du jetzt schon länger hier bei meinem Podcast mit am Start bist, dann wird dir eine Sache auffallen. Ich habe, wenn ich mal so grob über das ganze Konstrukt Neuroathletiktraining gesprochen habe, ja häufig gesagt, dass wir uns auf den sensorischen Input fokussieren. Das heißt, wir gucken uns an, wie deine Augen, dein Gleichgewicht, deine Propriozeption, deine Innenwahrnehmung, deine Bewegung beeinflussen. Und ich habe in vielen Folgen auch gesagt, dass Erfahrungen hier eine sehr zentrale Rolle spielen. Das heißt, um die Frage zu beantworten, wie sicher ist das, was ich tue, verlässt sich dein Nervensystem nicht ausschließlich auf den sensorischen Input durch die Augen und so weiter, sondern auch auf die Erfahrungen, die es gemacht hat und gleicht dann quasi ab, okay, welche Erfahrung habe ich gemacht, welcher sensorische Input steht mir zur Verfügung und wie kann ich diese Situation bestmöglich für mich lösen? Und wenn die Antwort unsicher ist, reduziert das Gehirn automatisch Leistung, um den Überlebensfaktor dementsprechend in den Fokus zu rücken. Und das kann sich zeigen durch erhöhte Muskelspannung, durch langsamere Reaktion. Du wirst vorsichtiger in den Bewegungen. Du vermeidest vielleicht sogar Bewegungen. Du bist unsicher im Sparring oder im Training. Dir fehlt Explosivität oder tatsächlich auch mentale Überlastung. Und viele Athleten versuchen dann gegen diese Angst wortwörtlich anzukämpfen. Und genau dort entsteht oft das Problem, weil Angst ist kein Feind. Angst wird im Sport sehr häufig negativ dargestellt, wenn man sich so Werbeslogan anguckt, so keine Angst mehr vor dem Versagen, keine Angst mehr, nicht abliefern zu können. Ne? Das ist natürlich ein guter Triggerpunkt für Athleten, weil wir wollen alle Leistung bringen und keiner von uns möchte versagen. Und dann liest man häufig auch so Sachen wie ignoriere die Angst, zieh einfach durch, du musst härter werden. Das ist natürlich auch in der Kampfsportbubble super weit verbreitet, weil es immer noch eine Sportart ist, wo man davon ausgeht, ich muss einfach nur mehr machen, einfach nur härter arbeiten und dann wird das schon irgendwie, dann wird mein Gehirn schon irgendwie begreifen, dass es keine Angst haben muss. Aber je weiter wir natürlich denken und je weiter wir auch in den Trainingswissenschaften, Bewegungswissenschaften oder in meinem Fall in den Neurowissenschaften kommen, desto gezielter kann man damit arbeiten. Es wird immer Leute geben, die, ich sag mal, von der alten Schule sind und die sagen, nee, sowas brauche ich nicht. Welcher neue Quatsch ist das denn jetzt? Aber das werden irgendwann die Leute sein, und da bin ich an der Stelle ziemlich ehrlich und ziemlich direkt. Das sind die Leute, die sich irgendwann selber aussortieren. Weil der Kampfsport wird professioneller. Ich weiß nicht, ob du das Video mit Ilia Topuria gesehen hast, wo er mit der Brockschnur arbeitet, mit einem Trainer. Ich weiß nicht, welcher Trainer das ist. Ich habe versucht, so ein bisschen Recherche zu betreiben, um herauszufinden, mit welchem Trainer er da gearbeitet hat, weil ich diesen Step in den Elitesport in dem Fall echt super spannend finde. Und ich habe dazu ja auch eine Story gemacht und ein Video. Und in dem gleichen Atemzug habe ich mir so gedacht, wieso schaffen wir es in Deutschland nicht, genau diese Brücke zu schlagen? Und wieso checken Leute nicht, wie wertvoll das ist? Ein Ilia Topuria, ein Athlet auf Weltklasse-Niveau, wo man denkt, der hat alles, was man braucht. Der hat natürlich, hat er die finanziellen Mittel dazu. Natürlich hat er auch ein Team um sich herum. Ne, das will ich auch gar nicht wegignorieren. Und er ist trotzdem jemand, der sagt, ey, ich guck mir, also das spekuliere ich jetzt. Ich weiß nicht, wie intensiv er mit dem neuroathletischen Ansatz arbeitet. Aber er hat dem Ganzen mindestens die Chance gegeben, dass er sich das ganze Prinzip mal angeguckt hat. Und hier bei uns in Deutschland nehme ich eher so eine keine gesunde Skepsis. Wenn man eine gesunde Skepsis gegenüber einem Thema gegenüber hat, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber hier ist das eher so, dass ich manchmal denke, wie dumm sind wir eigentlich? Also, oder mache ich irgendwas falsch in der Kommunikation? Das macht mich teilweise so ein bisschen sauer. Und ich denke mir auch, wieso nehme ich das überhaupt persönlich? Die Leute, die den Wert dahinter erkennen, die sind ja schon bei mir oder kommen noch auf mich zu. Aber es ist so, es ist teilweise echt ein bisschen verkorkst, wo ich mir dann denke, welche Paradebeispiele brauchen wir denn noch, dass dieser Ansatz immer mehr seinen Weg auch in den professionellen Sport findet? Und um die Schlaufe mal ein bisschen zurückzuschlagen, natürlich wird es Leute geben, die ihren Oldschool-Ansatz weiter verfolgen. Das sollen sie auch machen. Ich will niemanden dafür bewerten, wie er seine Trainingsplanung macht oder wie er mit seinen Athleten umgeht. Aber der Kampfsport wird nicht stehen bleiben, wie nichts auf dieser Welt stehen bleiben wird. Und irgendwann, hoffentlich, ne, so Gott bewahre und so gut ich die Arbeit auch machen werde in den nächsten Jahren mit meinen Trainerkollegen zusammen, wird es irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein, im neuroathletischen Bereich zu arbeiten. Und aus neuroathletischer Perspektive ist Angst keine Schwäche, sondern Angst wird von uns als Trainern eher als Information interpretiert. Und die Angst zeigt dir quasi, das Gehirn bewertet eine Situation aktuell als nicht ausreichend sicher. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Die Angst ist nicht das Problem, die Bewertung der Situation ist das Problem. Und dein Gehirn arbeitet, wie gesagt, vorausschauend und versucht vorherzusagen, was passieren könnte. Und wenn frühere Erfahrungen mit Schmerz, Kontrollverlust oder Verletzungen verbunden waren, erhöht das natürlich den Schutzmechanismus, den dein Nervensystem hat. Und Schutz, das hatte ich vor ein paar Minuten auch gesagt, schlägt immer Performance. Das erklärt auch, warum manche Sportler körperlich vollständig rehabilitiert sind, aber trotzdem nicht frei kämpfen können. Da ist manchmal, wird das so als Blockade im Kopf interpretiert und man denkt sich, hey, der Körper ist doch eigentlich bereit, aber dein Nervensystem ist es in dem Fall nicht. Und der neuroathletische Trainingsansatz schaut deshalb nicht nur auf die Muskulatur, die Gelenke und die Technik. Ne, wenn die einwandfrei funktioniert, würde man ja eigentlich den Rückschluss ziehen, okay, da müsste ja alles wieder so gehen wie vorher, sondern mein Trainingsansatz fragt sich quasi, wie kann ich dafür sorgen, dass sich dein Gehirn in dieser Bewegung wieder sicher fühlt? Und Bewegung, du brauchst ja einen Bewegungsplan, der muss ja erstellt werden. Ne? Ich hatte mal in einer Podcast-Folge ein Beispiel mit einem Datenblatt. Ne, wenn wir von jeder Bewegung eine Art Datenblatt haben und auf diesem Datenblatt ist eine Kodierung. Ich brauche für den Kick eine Hüftbeugung, eine Kniestreckung, eine Stabilität auf der linken Seite. Ne? Das sind so verschiedene Codes, so können wir uns das vorstellen. Und wenn ein Code davon vielleicht fehlerhaft ist, nicht, also ich mache das jetzt wirklich sinnbildlich, ne, überschrieben werden muss, neu aufgebaut werden muss, dann kann das Nervensystem natürlich auf verschiedene Arten und Weisen mit uns kommunizieren und sagen, ey, hier stimmt irgendwas nicht. Und dein Gehirn verarbeitet dabei ständig Informationen aus den schon von mir genannten drei großen Bereichen, aus deinen Augen, also deinem visuellen System, deinem vestibulären System, deinem Gleichgewicht und deinem propriozeptiven System, also deiner Körperwahrnehmung. Und wenn diese Systeme unsauber oder bedrohlich wirkende Informationen liefern auf dein Datenblatt, erhöht dein Gehirn die Schutzspannung. Und das ist im Kampfsport enorm relevant, weil im Kampfsport hohe Geschwindigkeiten, komplexe Bewegungen und Reaktionen, unvorhersehbare Situationen, Kontakt, Stress, Orientierungswechsel, da kann man echt eine lange Liste machen, eine Voraussetzung dafür sind, dass du präzise arbeiten kannst. Und nach Verletzungen kann genau diese Präzision verloren gehen und dadurch entsteht natürlich Unsicherheit. Und was kann man jetzt zum Beispiel machen aus neuroathletischer Perspektive, um mit dieser Verletzungsangst umzugehen? Der erste wichtige Punkt ist, nicht gegen die Angst zu arbeiten, sondern dem Gehirn wieder Sicherheit geben. Das bedeutet, wir müssen dem Nervensystem neue, sichere Erfahrungen ermöglichen. Wir müssen dem Gehirn beibringen, hey, das, was ich mache, ist gar nicht gefährlich und du kannst dich wirklich frei bewegen. Das heißt, im ersten Step auf jeden Fall Bedrohung reduzieren. Das Gehirn braucht kontrollierte Belastung. Nicht sofort Vollkontakt, nicht sofort maximale Intensität, sondern kleine Erfolgserlebnisse. Es kann zum Beispiel sein, dass du das durch langsame Technikdrills oder erst einmal vorhersehbare Bewegungen machst, kontrolliertes Sparring, saubere Positionierung und du bringst deinem Gehirn dann quasi bei, hey, ich kann mich wieder sicher bewegen. Und genau diese Erfahrung verändert dann auch deine Schutzreaktion, was zum Beispiel auch Orientierung leisten kann. Also Punkt 2, die Orientierung verbessern. Dein Gehirn liebt Orientierung. Je besser du dich räumlich orientieren kannst, desto sicherer fühlt sich dein Nervensystem. Deshalb können neuroathletische Übungen sinnvoll sein, wie Augenverfolgungsbewegungen, Fokuswechsel, Gleichgewichtstraining, Kopfbewegungen unter Kontrolle, visuelle Reaktionsübungen, ne? Da geht's auch wieder von bis. Und gerade nach Kopfverletzungen oder schwereren Knockouts spielt das Gleichgewichtssystem eine sehr große Rolle. Wenn dieses System überfordert ist, erhöht das Gehirn auch hier die Spannung, also die Schutzspannung und natürlich die Unsicherheit dementsprechend auch in Bewegung. Dann haben wir noch einen Punkt, Variabilität statt Vermeidung. Ein häufiger Fehler ist totale Schonung. Also gar nichts zu machen und zu sagen, ich warte jetzt erstmal ab, ist natürlich bei so Sachen wie Brüchen oder bei wirklich schweren Verletzungen in der ersten Akutphase erstmal sinnvoll. Das will ich jetzt hier auch gar nicht absprechen und gar nicht irgendwie verneinen, dass das so ist. Aber das Gehirn interpretiert dauerhafte Vermeidung oft als Bestätigung der eigenen Gefahr. Es gibt das sogenannte Use it or lose it. Deswegen braucht das Nervensystem dosierte Variabilität. Neue Bewegung, neue Winkel, neue kontrollierte Erfahrungen, weil so auch wieder Vertrauen entstehen kann. Nicht durch positives Denken, sondern durch neue sensorische Evidenz. Man redet ja häufig davon, dass man wieder Bewegungsvertrauen erlernen muss. Und Bewegungsvertrauen erarbeitest du dir an der Stelle nicht, wenn du dir selber sagst, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Dein Gehirn ist auch nicht dumm. Ne? Also sich selber irgendwas einreden zu wollen, wovon man am Ende des Tages gar nicht wirklich überzeugt ist, wird dem Gehirn auch nicht helfen, dementsprechende Anpassungen zu generieren. Das heißt, wir müssen auch hier mit Bewegung arbeiten. Wenn wir Bewegungsvertrauen haben wollen, müssen wir dementsprechend auch, wie der Name schon sagt, Vertrauen in die Bewegung bringen. Das können wir durch isometrisches Krafttraining machen, das können wir durch gezielte neuroathletische Maßnahmen machen. Da gibt es vielschichtige Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Und im Kampfsport wird diese mentale Stärke oft wirklich falsch verstanden. Also echte mentale Stärke in dem Fall bedeutet nicht, keine Angst zu haben, keine Bewegungsangst zu haben, sondern die Signale deines Nervensystems zu verstehen und intelligent damit zu arbeiten. Ein reguliertes Nervensystem ist leistungsfähiger als ein dauerhaft alarmiertes Nervensystem. Und viele Hochleistungssportler funktionieren lange in diesem Überlebensmodus. Doch irgendwann wird sich unter Druck zeigen, dass mehr Spannung nicht gleich mehr Kontrolle ist und dass das oft das Gegenteil davon ist, nämlich dass das Gehirn Sicherheit braucht, um maximale Leistung freizugeben. Und die Angst vor erneuten Verletzungen ist also nicht dein Gegner, sie ist quasi eine Botschaft deines Nervensystems, ein eigener Code, eine Schutzreaktion, ein Versuch deines Gehirns, dich sicher zu halten. Und genau deshalb bringt es wenig, die Angst einfach wegzudrücken, weil an der Stelle die bessere Frage lautet, wie kann ich meinem Gehirn wieder zeigen, dass Bewegung sicher möglich ist? Und der neuroathletische Ansatz liefert dafür spannende Wege, nicht nur für die Rehabilitation, sondern auch für eine bessere Performance, mehr Vertrauen und vor allen Dingen langfristige Belastbarkeit im Kampfsport. Mic drop. So viel zum Thema die Angst vor erneuten Verletzungen. Natürlich kann ich dir hier jetzt keine Pauschallösung vor die Nase klatschen und sagen, mach unbedingt das und dann wirst du nie wieder Angst vor der Bewegung haben. Das ist nicht mein Anspruch, das ist nicht die Professionalität und Qualität, die ich auch mit dem Podcast hier an den Tag legen will, weil es, und jetzt kommt dir das 100% an den Ohren seitlich wieder raus, weil es keine All-Fits-One-Lösung gibt. Ich kenne dich nicht, ich kenne deine Bewegungsgeschichte nicht, ich weiß nicht, wie du auf was reagierst. Und deshalb ist der individuelle Umgang damit, das individuelle Training auch langfristig der Schlüssel. Und denk dran, der Körper kämpft nie allein, das Nervensystem kämpft immer mit. In diesem Fall, zu guter Letzt wollte ich eigentlich sagen, zu guter Letzt nochmal ein großes Dankeschön für deine Zeit, die du dir heute wieder genommen hast, um in die neue Podcast-Folge reinzuhören. Nochmal eine kleine Erinnerung an das Neuroathletik-Trainingsseminar am 6.6. und den Neuro-Performance Day am 7.6. Wenn du mehr in die fachliche Richtung gehen willst, also Therapeut, Trainer, gerne auch Athlet bist, der sich weiterbilden möchte, ist der 6.6. auf jeden Fall sehr spannend. Links dazu findest du unten in der Folgenbeschreibung. Und wenn du Athlet bist und die ersten Erfahrungen im Neuroathletik-Trainingsbereich machen möchtest, dann ist der Neuro-Performance Day am 7.6. auf jeden Fall perfekt für dich. Auch wenn du gerade aktiv mit Bewegungseinschränkungen und Schmerzen oder die Angst vor erneuten Verletzungen, wie wir es heute in der Folge besprochen haben, zu tun hast. Es wird ein Training, ein Neuroathletiktraining speziell für den Bereich BJJ und Boden geben. Es wird ein neuroathletisches Training speziell für den Bereich MMA und Stand-up geben. Und du wirst an verschiedenen Stationen verschiedene Übungen machen und direkt an deinem eigenen Körper retesten, welche Auswirkungen das hat. Das heißt, du kannst dein Thema mitbringen. Und du kannst für dich an dem Tag schon die passenden Lösungen finden. Also auch hier der Link einmal unten in der Folgenbeschreibung, Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Mach's gut und tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss.